Ja, hallihallo, hier sind wir wieder beim Schlägertypen, der Paddel-Podcast. Und wir haben vor einiger Zeit ja schon angekündigt, dass wir wissen, dass wir nicht die einzigen coolen Paddel-Player auf dem Paddelmarkt weltweit sind, sondern dass es da auch noch andere gibt. Und heute wollen wir mal wieder einen neuen Player, beziehungsweise für uns jetzt gerade ein bisschen neu, für euch vielleicht auch, aber schon lange auf dem Paddelmarkt dabei. Wir sprechen heute im Podcast Patrick und Richie mit Dominik Bayer. Und Dominik, ich begrüße dich mal so, wenn du nichts mit Paddel zu tun hättest und wenn du kein Schlägertyp wärst, dann wärst du nicht hier. Ja, und dann habe ich versucht rauszufinden, wie ich dich am besten vorstelle, bin gescheitert, weil da könnte man, glaube ich, 1000 verschiedene Sachen sagen und dann heißt es einfach mal so, Dominik, schön, dass du mit an Bord bist. Ach, Patrick, hi, du bist ja auch da. Ich habe es vergessen, dich. Hallo, Patrick. Und zurück zu Dominik. Dominik, weshalb bist du hier? Was meinst du? Stell dich ein bisschen vor und dann steigen wir ein in die große.
Sehr gerne. Also warum ich hier bin, ich glaube, ich habe mit Paddel zu tun, wenn ich mich nicht irre. Und genau, wie bin ich zu Paddel verbunden? Ich habe selbst vor 6 Jahren, glaube ich, das erste Mal in Österreich Paddel gespielt. Da war der Markt noch sehr wenig ausgereift und gab es circa 7 oder 8 Paddlecourts. Und dann habe ich das erste Mal gespielt, habe früher sehr viel Tennis und Fußball gespielt, bin natürlich in beiden kläglich gescheitert und habe in irgendwelchen Amateurligen herumgeeiert und habe dann irgendwie eben Paddel für mich entdeckt und habe mich dann damit auseinandergesetzt, wo steht dieser Sportart in den verschiedenen Ländern, wie schaut da das Ökosystem aus. Zu der damaligen Zeit war ich CEO bei Interbetten, also hatte immer in irgendeiner Form mit Sport zu tun, habe vorher viel mit Sportmedien gemacht, Sportdaten, war bei Sportdaten angestellt und dann habe ich die Liebe zum Paddel gefunden und habe dann vor 5 Jahren mit 2 Partnern auch die größte, also mittlerweile größte Paddelkette in Österreich gegründet. War dann auch bei 3 Turnieren der World Paddle Tour, die es mittlerweile nicht mehr gibt, also mittlerweile Premier Paddle Tour Turnierdirektor und bin da so irgendwie in verschiedenen Bereichen in das Thema Paddle reingekippt.
Oh, da höre ich schon ganz viele spannende Anknüpfungspunkte.
Ja, mein erster war direkt, also heißt das bei euch in Österreich, wer es im Tennis oder Fußball nicht schafft, landet beim Paddle?
Ja, aber auch da bin ich gescheitert bis jetzt. Also.
Ja, da müsst ihr aufpassen, Richie. Der erste FC Köln hat auch mal einen Trainer aus Österreich.
Ach, wir haben ja eine klare Aufteilung hier. Ich bin der On-Court und sportliche Typ. Von daher, ich höre da raus, dass es bei dir auf dem Platz nicht so gut funktioniert hat in den 3 Sportarten. Aber offensichtlich ja dann im Business-Bereich deutlich besser funktioniert. Und das ist ja dann auch Patricks Spezialgebiet, sag ich mal. Ohne da jetzt, wir müssen mal wieder zusammen auf den Platz. Ich weiß, guck jetzt nicht so böse. Aber das heißt, im Business-Bereich klappt es ja ganz gut. Und da haben wir tatsächlich gerade eine ganze Menge spannende Ansatzpunkte gehört. Und mich interessiert am brennendsten, wie sich bei euch in Österreich so Paddel bisher entwickelt hat, wo ihr steht, wie die Community so ist, was es Tolles zu erleben gibt. Und das interessiert wahrscheinlich auch am meisten unsere Hörer hier, dass man mal so ein bisschen Einblick bekommt, ob es vielleicht in Österreich ganz anders ist als in Deutschland oder wir vielleicht Parallelen entdecken.
Gerne. Also wir waren ja auch durchwegs in Deutschland in vielen Bereichen unterwegs. Unser Fokus ist ganz klar mit der Paddel auf Österreich. Wir sind der Marktführer. Wir haben aktuell ca. 80 Courts und 20 Standorte, die wir betreiben und expandieren weiter. Wir haben wir waren eine Zeit lang Teil der LetUp-Gruppe, die europaweit versucht hat, eigentlich die verschiedenen Ländern und in die verschiedenen Teilbereiche des Paddel-Ökosystems zusammenzuführen, sind aber mittlerweile wieder zu 100% Eigentümer geführt. Wir haben, glaube ich, so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht in Österreich vor 4,5 Jahren, als wir die Paddelzone gegründet haben. Wie gesagt, es gab damals 6 oder 7 Courts österreichweit, 4 davon waren von der Sportunion, also eine Non-Profit-Organisation, die betrieben hat. Mittlerweile sind es 330 Courts circa, die in Österreich stehen, also das ist schon eine signifikante Summe, wenn man immer so circa von der Rule of Thumb ausgeht, dass es im Idealfall pro 8.000 bis 10.000 Einwohner einen Court gibt, die, glaube ich, eine gesunde Marktgröße wären, dann kann man sagen, dass Österreich irgendwann einmal 900 bis 1.000 Courts haben sollte. Und in Deutschland immer dieser mal 10 Faktor von Österreich. Das heißt, ich glaube, in Deutschland ist der Weg zu einer ultimativen Marktreife sicher noch noch weit. In Österreich, sind wir da durchaus schon bei 30-40% Durchdringungsrate. Und ja, wie gesagt, wir halten davon circa ein Drittel oder betreiben circa ein Drittel der Courts am Markt. Insofern ist Österreich, es ist irgendwo, würde ich jetzt mal sagen, europaweit gesehen, irgendwo in der Mitte. Also ich glaube, es gibt die Skandinavier, die Holländer, wo die Märkte schon viel weiterentwickelt sind. Aber es gibt auch die Deutschen.
Es gibt auch die Deutschen, das ist ja schön. Was macht euch denn aus als Paddlezone? Was unterscheidet euch von anderen Anbietern? Ich habe mal so ein bisschen gespinkst und war ehrlich gesagt, glaube ich, noch in keiner Anlage von euch, aber konnte da so ein kleines bisschen was in Richtung Community erkennen, was bei uns ja auch immer eine ganz große Rolle spielt.
Ja. Na gut, also ich glaube, ihr kennt euch ja auch sehr gut aus. Am Ende des Tages ist es natürlich sehr stark davon abhängig, welche Immobilien, welche Standorte, welche Anlagen bekommst du, wie schauen die Business Cases dahinter aus, weil es ist toll, wenn du irgendwie eine wunderschöne Anlage irgendwo am Land baust, aber wenn du das Einzugsgebiet hast und die Leute nicht hinfahren werden, weil es einfach zu weit weg ist, glaube ich, bringt das nichts. Insofern ist natürlich einmal das Allerwichtigste aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, dass wir gute Anlagen haben in guten Lagen, die sehr gut erreichbar sind für die Leute. Und dann, dass wir machen sehr, 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 sehr viel Richtung Community Academy, Turniere, verschiedene Veranstaltungen, sehr viel in Firmen, Paddle Cups und so weiter und so weiter. Also das finde ich ja immer lustig, wenn dann Leute herkommen und sagen, sie machen jetzt zwei Paddleboards auf und das ist ja eher ein Selbstläufer und die Leute kommen ja ohnehin von selber spielen. Das wisst ihr wahrscheinlich selber genauso. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also du musst wirklich mit Trainerstunden, mit Vormittage füllen, die Randzeiten füllen. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Das brauche ich auch nicht erzählen. Aber das ist genau, was den Unterschied ausmacht, glaube ich, zu Standorten, die vielleicht irgendwo, ich will nicht sagen lieblos, weil keiner baut lieblos eine Paddelanlage, aber die halt irgendwo dazugestellt wird, so in der Hoffnung, dass sie sich dann von selber füllt.
Ist da hinter dir gerade was runtergefallen?
Habe ich das ja, ich habe auch kurz geguckt. Ich glaube, das war der Konkurrent in Österreich, der sich gerade über die Balustrade geschmissen hat.
Weil er nicht bei uns im Podcast ist?
Und das war der Projektleiter Grassroot von Paddlezone, der gerade gehört hat, wie viel Arbeit noch auf ihn zukommt. Ich habe einfach keine Perspektive mehr gesehen.
Herrlich. Ja, hört sich gut an und es ist exakt so, dass es uns ja auch so beschäftigt, wie kriegen wir die Anlagen aktiviert, wie kriegen wir die Community bespaßt. Ja, es geht ja pausenlos darum, immer wieder neue Formate zu entwickeln und zu gucken, wo sind vielleicht noch Lücken im Belegungsplan und so weiter. Und ja, wir haben auch die Erfahrung gemacht und da gab es ja auch ein paar Mitbewerber, nenne ich sie mal, die mal versucht haben, völlig autarke Hallen dann an den Start zu bringen. Und das ist, soweit sind wir einfach noch nicht. Ne? Das wisst ihr, das wissen wir auch. Vielleicht kann man in ein paar Jahren mal drüber nachdenken oder kleinere zusätzliche Standorte autark laufen lassen, aber das ist es noch nicht. Was sind so die spektakulärsten Anlagen oder Plätze, die ihr betreibt? Was würdest du sagen? Gibt es da was Besonderes?
Naja, ich glaube, zu Beginn haben wir so wie alle, die wahrscheinlich vor 4-5 Jahren im Paddle begonnen haben, einfach schnell versucht zu wachsen und viel zu bauen. Ich glaube, das würden wir jetzt oder machen wir definitiv jetzt nicht mehr. Wir konzentrieren uns eher auf größere Indoor-Anlagen, weil ja, ich meine, das kann man nicht leugnen. Natürlich mit dem Wetterumschwung ist es immer unberechenbarer, Outdoor zu spielen. Ich glaube, das ist vielleicht in manchen anderen Ländern noch ein bisschen anders, aber in Österreich und Deutschland ist es einfach so, dass das alles, was in der Halle ist, planbarer ist und auch vom Business Case sehr spannender ist. Das heißt, wir fokussieren uns auf Indoor-Standorte. Im Idealfall hast du natürlich einen Standort, wo irgendwie Indoor und Outdoor kombiniert ist miteinander, wenn du dann wirklich eine ganzjährige Nutzung hast. Aber wir haben jetzt mittlerweile 3 oder 4 Anlagen, wo wir 7 bis 8 Court Indoor-Anlagen haben. Das kennt ihr ja auch. Also ich glaube, das ist das, wo man wirklich, wenn man ein privat geführtes Unternehmen ist und jetzt nicht eine Non-Profit-Organisation ist, glaube ich, wo die Reise hingeht. Und wenn man sich die Studien in Europa ansieht, egal ob das jetzt in Skandinavien oder in Holland oder in Belgien ist, wären auch, glaube ich, immer 30-35% des Marktes mit diesen Anlagen dann befüllt sein und der Rest ist halt dann so ein Longtail, wo bei Tennisvereinen oder bei Golfclubs oder bei Hockeyvereinen irgendwie 2-3 Outdoor-Courts stehen, die natürlich gut sind auch für uns Anlagenbetreiber, weil sie ja neue Leute auch irgendwie zu der Sportart bringen. Aber ich glaube, wenn du dann wirklich ganz gut spielen willst, wirst du eher in den größeren Hallen, wo die Turniere stattfinden, wo auch die Qualität eine sehr hohe ist, spielen wollen. Und auf das konzentrieren wir uns eher als auf diese 2-3 Outdoor-Court-Anlagen.
Was würdest du sagen, ist die größte Challenge für euch als kommerzielle Anlagenbetreiber, entweder in Österreich oder tatsächlich in euren Anlagen?
Ich würde wirklich sagen, der ganze Bau- und Genehmigungsverfahren. Also ich glaube, das ist ja ein allgemeines Phänomen in Europa, dass es uns Unternehmern nicht immer leicht gemacht wird. Und wenn man sich ansieht, also ich glaube, in Deutschland ist das nochmal um ein Eck schlimmer, aber selbst in Österreich bist du, wenn du wirklich eine Immobilie gefunden hast, was ja schon eine Challenge ist, weil du competest natürlich gegen Logistikunternehmen, gegen viele andere Unternehmen, die den Kubikmeter, nicht den Quadratmeter, sondern den Kubikmeter der Halle natürlich viel besser nutzen können. Bis du dann durch diese Genehmigungsverfahren kommst, das kann schon echt viel Zeit kosten und natürlich auch Opportunitätskosten, die da sind, bis hin zu, du musst ja diese sehr viel Vorabinvestition tätigen, Architekten und Einreichplanung und so weiter und so fort. Also das würde ich sagen, ist vor allem im Bau und der Expansion die größte Challenge. Würde jetzt mal sagen, im Betrieb, glaube ich, haben wir mittlerweile zumindest für den österreichischen Markt sehr gut herausgefunden, was wir brauchen, um eine Anlage erfolgreich zu machen. Aber auch das dauert. Ja. Also jeder Businessplan, da habe viele, euch wahrscheinlich auch Leute, die dann jemanden einen Businessplan schicken und sagen, hey, kannst du mal drüber schauen? Und da steht dann irgendwie vom Tag 1 eine 40-prozentige Auslastung. Da muss ich dann immer lachen und sagen, naja, erstens mal Tag 1, schenkst du mal wahrscheinlich alle Stunden her, damit irgendwelche Leute kommen. Also es dauert einfach 6 bis 9 Monate, bis du so eine Anlage dann auch wirklich zu einem Betrieb hochfährst, wo die Auslastung dann beginnt, Spaß zu machen. Mindestens, ja.
Und bei den Bauthemen, da seid ihr schon ganz schön deutsch, muss man sagen. Also haben wir auch schon gehört. Ja, wir haben ja auch ganz gute Kontakte Richtung Österreich und kennen den einen oder anderen Platzbauer, der in Österreich schon Plätze gebaut hat. Und es scheint sehr deutsch zu sein. Also zum einen von den Anforderungen, zum anderen aber auch insgesamt vom Bürokratieaufwand. Das ist schon monströs. Und dann ist das ich kenne das auch aus den Gesprächen, dass dann jemand kommt und sagt, ja, geil, ich habe da ein Grundstück identifiziert, da mache ich jetzt Paddelplätze drauf und ich habe mal für, in 3 Monaten geht ja die Auslastung dann so und so los. Nein, nein, in 3 Monaten wird noch nichts losgehen bei dir, das dauert noch ein bisschen. Aber pass auf, das ist ja Teil des Paddelspiels, Geduld muss man mitbringen, so wie du on-court auch versuchst, Fehler zu vermeiden und geduldig zu spielen, so ist es dann im Business auch. Ja, also das ist kein Selbstläufer und man wird auf einmal schnell reich oder sowas. Ja, du musst dich geduldig dran setzen und kontinuierlich dann dran arbeiten, dass du deine Auslastung hinbekommst und demnach dann auch Umsätze erzielen kannst.
Du schaust dir ja sicherlich den deutschen Markt auch so ein bisschen an. Ich meine, so richtig weit weg als Nachbarland seid ihr ja nicht. Ne? Was glaubst du, was von dem, was du weißt, von den Informationen, die du besitzt, was müsste es in Deutschland geben, aus deiner Sichtweise heraus, aus einer externen Draufsicht? Was bräuchte es in Deutschland, damit Paddle in Deutschland aus der Nische heraustritt oder schlussendlich einen Schritt nach vorne kommt? Was sind die nächsten Stellfaktoren, die es hier bei uns braucht?
Ich bin ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, mir ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Also um es ganz ehrlich zu sagen, also ich glaube erst einmal diese...
Sehr sympathisch an der Stelle, sehr sympathisch.
Hau raus. Ja, eher untypisch, aber ich glaube erstmal diese ganze Diskussion mit den Verbänden und wer macht was und ist das jetzt eine anerkannte Sportart und förderungsfähig und so weiter, ich glaube, das ist ein riesen Stellhebel. Weil wenn du natürlich da jetzt, wenn das alles förderfähig wird in der breiten Masse, dann kannst du natürlich viel schneller Courts bauen. Ja? Und dann wird eben jeder oder werden viele Vereine, die vielleicht andere Sportarten betreiben, Non-Profit-Anlagen, das ist dann die Masse. Das sind genau diese 1, 2, 3 Court-Outdoor-Anlagen, die aber viele neue Leute zu dieser Sportart bringen würden. Und konsequenterweise dann, wie gesagt, auch die High-End-Top-Anlagen, so wie ihr sie zum Beispiel besitzt und betreibt, weiter fördern würden. Also ich glaube erstens mal dieses Sportsystem sozusagen breitenfähig zu machen mit Anerkennung der Sportart, dass da nicht irgendwie 3 Verbände gegeneinander streiten, so wie es in vielen Ländern ist. Ich glaube, das ist Nummer 1. Und Nummer 2, was glaube ich schon noch fehlt, ist, dass Paddle sehr stark in den sozialen Medien stattfindet und eigentlich null, also es findet einfach in den Massenmedien überhaupt nicht statt. Jetzt kann man diskutieren, braucht es das oder nicht, aber ich glaube, um wirklich in die breite Masse zu kommen, wirst du über Fernsehen, über Radio, über Print und Co. nicht hinwegschauen können. Und da findet es meiner Wahrnehmung nach zum Beispiel zumindest in Deutschland überhaupt nicht statt. Und der dritte Punkt ist ganz klar, und ich glaube, das ist einer der essentiellsten Punkte, dass es auch überhaupt keine Gesichter dieser Sportart, also Athleten und Athletinnen dieser Sportart in Deutschland gibt.
Das ist das Punkt. Du bist jetzt offiziell, du bist kein Paddle-Athlet.
Ja, regional vielleicht schon, aber national vielleicht noch nicht.
Egal ob regional oder national, Richie ist so oder so kein Athlet. Ist vielleicht der Jüngere, aber nicht von wegen der sportliche Typ und so.
Ich habe dafür schon einen Sohn, der Nationalmannschaft spielt. Und der wird vielleicht das erste größere Paddelgesicht dann. Aber das dauert noch 100 Jahre und ist halt kein Ibrahimovic, den du anfängst.
Sind immer die armen Kinder, die versäumen müssen und die verlorenen Träume der Väter ausgleichen müssen. Es ist einfach so, Ruchi. Wenn du tatsächlich teile ich deine Ansichten total. Wir hatten letztens einen Podcast mit dem DFB-Vizepräsidenten, der auch ganz klar gesagt hat, also wenn Paddle olympisch werden soll und will, dann müssen wir da die Strukturen aufräumen. Ja, ich glaube, da können wir dann ganz grünen Haken dran setzen. Das zweite Thema, danke für die Brücke, ja, Massenmedien, Deutschland, Paddle. Ich erinnere mich, da war vor 2 Jahren irgendwas mal in Düsseldorf, da kannst du bestimmt auch noch gleich was dazu sagen. Dann das dritte mit den Gesichtern. Ich habe mich letztens mit irgendjemandem unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber wir haben festgestellt, dass in den letzten Jahren, oder uns gibt es jetzt knapp 10 Jahre, seitdem ist fast nahezu niemand an Spitzensportlern dazugekommen. Also dieser ganze Leistungssektor hat sich überhaupt nicht großartig verändert. Klar ist vielleicht mal der eine mit eingetreten, aber was den kritischen Zuwachs in dem Bereich betrifft, es ist immer noch wie ein Klassentreffen, wenn du irgendwo bei einem hochrangigen Turnier auftauchst. Es sind immer wieder dieselben Menschen. Was natürlich schön ist für die Mini-Community in der Community, ja, also sprich die Leistungsspieler. Aber das ist natürlich nichts, und da weißt du besser als ich Bescheid, als hochdekorierter Sportvermarkter oder ehemaliger Sportvermarkter. Das ist halt nichts, was du in die Massen schmeißen kannst, wo du dann auch schlussendlich keine Awareness generiert bekommst. Dann kriegst du die Wirtschaft nicht dahinter, weil du auch schlussendlich die Sponsorings nicht dahinter kriegst. Ohne die Sponsorings kriegst du nicht die Kommunikation und den Impact dahinter gestellt. Und dann fehlt dir halt der Rollout, also der Teppich, der nicht ausgerollt wird, auf dem du aufbauen kannst. Und jetzt nächstes neudeutsche Wort, halt der Leverage-Effekt. Also du kriegst das Ding nicht treppenmäßig nach oben skaliert. Und das ist momentan unsere Situation in Deutschland. Man muss aber fairerweise sagen, wenn du dir die letzten 10 Jahre in Deutschland anschaust, das sind immer Wellenbewegungen, immer vor 2 Jahren, wie gesagt, größere Erwartungshaltung, als die damalige World Paddle Tour nach Düsseldorf gekommen ist. Jetzt haben alle gedacht, gut, mit Cupra und Sport 1 und mit euch als Veranstalter und so, jetzt geht's nochmal richtig los. Dann ebbte es wieder ab. Jetzt sind wir gerade wieder im Tal. Ich glaube, dass es dieses Jahr wieder ein Stück die Leiter hochgeht. Aber wir müssen aus diesen Wellenbewegungen in Deutschland raus und mehr in dieses Treppensystem und immer auf die nächste Stufe, Und solange es aber dann nicht die Vermarktbarkeit gibt, die Schwierigkeiten in der Bürokratie, in der Förderung in der breiten Ebene und schlussendlich aber auch nicht die Medialisierungsmöglichkeiten und die Verbandsstrukturen, die so sind, wie sie sind, werden wir halt weiterhin immer in Wellenbewegungen bleiben. Es kommt vielleicht immer mal wieder 20 Courts dazu und es kommt ein neuer Player irgendwie dazu, aber das war es dann auch. Und das ist weit, weit weg von Skalierbarkeit. Und Skalierbarkeit nicht unbedingt im Wirtschaftlichen, sondern auch, was die Entwicklung der Sportart selber betrifft.
Aber geht es dann jetzt darum, PaddelspitzenspielerInnen zu finden? Oder geht es darum, auch Gesichter für den Sport zu finden? Weil, ich hatte es eben kurz zwischendurch mal gesagt, in Schweden war es total einfach, den Ibrahimovic da vorne dran zu stellen, weil er das Gesicht für Sport in Schweden ist.
Nein, das stimmt
nicht. Wir haben ja so jemanden in Deutschland oder Österreich gar nicht.
Es stimmt nicht, weil sowas funktioniert nur, wenn es authentisch und aus der Szene herauskommt. Du kannst nicht irgendeinen Formel-1-Rennfahrer, der mit Pedal sonst nichts am Hut hat, außer Dienstagnachmittags zu spielen, vor die Sportart stellen. Ja, das ist dann temporär möglich. Du kannst den aber nicht verwerten. Also langfristig und nachhaltig. Du kannst keine Substanz aufbauen, sondern du hast einen kurzen Wow-Effekt. So, ach, Max Verstappen spielt auf. Als Beispiel oder nimm irgendjemand anderen. Aber das verpufft dann. Das siehst du ja an diesen Pseudo-Berichterstattungen, wie Djokovic mit Paddelschläger entdeckt, ja, im Urlaub. Das ist zwar ein Presseartikel und ein Foto wert, das geht dann auch irgendwie kurz online, aber dann ist das auch wieder verpufft. Das ist wie ein Ozean spucken. Zlatan hat funktioniert, weil Zlatan selber Paddelhallen aufgemacht hat und für das Thema eingestanden ist. Dasselbe wie mit Jürgen Klopp bei uns in Deutschland, in Berlin. Wo sein Sohn Marktwert natürlich die Halle hat. Aber das hat sich noch am längsten getragen. Und wenn du ein reines buntes Bild trägt keine Sportart, sondern du brauchst Akzeptanzträger und Menschen, die dafür einstehen. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel unter anderem Paddle City, und wir werden mit Paddle City sprechen, natürlich von einem Hansi Flick profitieren, weil er authentisch hinter diesem Thema steht. Ob er jetzt als Gesicht vor der Firma oder ob er selber irgendwie irgendwelche Paddle-Treffs und Trainerstunden gibt, ist was anderes. Ja, aber dadurch erzeugst du Authentizität und dadurch erzeugst du Glaubhaftigkeit oder und dann auf Nachhaltigkeit. Und ich glaube zum Beispiel, um dort den Punkt zu nehmen, ich glaube, dass das mit dem damaligen Pausieren der World Padel Tour natürlich für die Sportart kritisch war in Deutschland. Weil du natürlich auf, da waren ja große Player dabei, aus Sticks, wie sie alle heißen, und dem hast du natürlich eine Erwartungshaltung aufgemacht, Kupra. So, und dann plötzlich verschwinden muss? Wie willst du die zurückholen? Wie willst du denen glaubhaft erklären, dass das die Sportart ist, die jetzt angreift, die jetzt kommt, wo du dann erstmal nach einem World Padel Tour Kickoff erstmal wieder ein Jahr auf zwei Pause machst und das Jahr drauf dann noch nicht mal weißt, an welchem genauen Termin das stattfindet? So wie ich das zumindest. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Dominik.
Ja, sehr ähnlich. Also es fehlt einfach in der, so wie du sagst, es fehlt die Konsistenz, es fehlt die Glaubwürdigkeit. Ich glaube, es hat jeder irgendwo am Schirm als Hype-Thema, als Thema, das irgendwie stattfindet und mehr den Leuten irgendwie bewusst wird, weil eben mehr Courts da sind und Leute vor allem, die vielleicht viel unterwegs sind und so weiter und so fort, sehen das in anderen Ländern, aber es fehlt einfach die Konsistenz und Glaubwürdigkeit und das hast du in Deutschland gar nicht. Das hast du in Österreich, glaube ich, noch ein bisschen mehr, weil einfach auch schon viel mehr Courts da sind und viel mehr Leute aus deinem privaten, persönlichen Umfeld wirklich tatsächlich Padel spielen. Aber wenn du dir, wie gesagt, die Ratio hernimmst und sagst, in Österreich stehen 330 Courts und in Deutschland, was sind es aktuell, 500 oder sowas in die Richtung, ihr wisst das sicher genauer und besser. Aber das ist ja nichts für einen Markt wie Deutschland. Und ich glaube trotzdem, also wenn du dir Tennis anschaust und diese Sportarten leben nun mal immer von Gesichtern und nicht von sozusagen wie im Fußball stark von, lebt auch von Gesichtern, aber auch stark von Vereinen, die unabhängig von Gesichtern teilweise sind. Das hast du in diesen Sportarten nicht. Und wenn du, Tennis ist halt derzeit durch den Zverev in Deutschland, glaube ich, wieder präsenter, wird wahrscheinlich auch wieder mal eine Phase kommen, wo es weniger präsent ist, wenn nichts nachkommt. Und wenn du halt niemanden hast, der auch nur annähernd irgendwie internationale Erfolge, weil es will ja dann trotzdem jeder da sitzen und sagen, meine deutschen Spieler und Spielerinnen, ja, das ist selbst bei den ersten Bank Open in Wien, wenn ein Österreicher spielt in der ersten Runde, auch wenn der ausscheidet, aber es finden halt die Leute geil und wollen es sehen. Und das, dieses Gladiator-Denken quasi, und das ist mein Gladiator, zu dem ich halte, weil der kommt aus demselben Land wie ich, wird halt nicht stattfinden, solange keine Spieler und Spielerinnen auch nur annähernd irgendwie auf höchster Ebene international competen werden.
Ja, wobei das auch so eine Huhn- oder Ei-Diskussion ist, ne? Solange du, meiner Meinung nach, du in Deutschland immer noch in der Phase bist, wo es Infrastruktur braucht, ja, und Trainer braucht, die dann in der bestehenden Infrastruktur anderen Leuten das Spiel beibringt, da kannst du mit Leistungssportlern um die Ecke kommen, wie du magst. Wenn du keine breite Masse hast, hast du keine Plattform für Medialisierung. Und ohne Medialisierung bringt dir auch der Spitzensportler nichts, weil die Relevanz einfach fehlt. So, von daher glaube ich, unser Kernproblem ist, dass das große Ganze nicht gesehen wird, sondern dass wir zu sehr silomäßig unterwegs sind. Wir haben die einzelnen Säulen nebeneinander, wir haben den Verband, wir haben den Leistungssport, wir haben die Infrastruktur, wir haben die Trainerausbildung und. Aber das als Paket zu sehen, das als Konstrukt zu sehen und dass das eine das andere befeuert, das wird vielleicht der Ausgangssituation geschuldet nicht erfüllt. Entweder kann man es nicht erfüllen oder es existiert die Kompetenz nicht, es zu erfüllen oder die Ausgangssituation.
Wenn du ein 13- oder 14-jähriges Mädchen oder Junge in Deutschland bist, die gern Padel spielen, ich meine, wie sollst du jemals, hast du überhaupt als Gedanke, dass du irgendwie da international spielst? Ich weiß es nicht, weil du hast ja nicht die richtigen Trainer, du hast die Infrastruktur nicht, du hast die Trainingspartner nicht, also gegen wen sollst du, selbst wenn du super bist, aber in dem Alter musst du dich ja ständig mit den Besten messen, sonst wirst du selber nicht besser. Und das fehlt dir ja alles in diesen Ländern. Und deshalb ist Spanien, produziert halt so viel Talent nach Talent, weil die irgendwie mit 10, 12, die gehen in Akademien, die spielen Woche für Woche gegen die besten Spieler und Spielerinnen der Welt, die haben die besten Trainer, die haben noch dazu irgendwie beginnen mit Physio, Mentaltraining und Co. in dem Alter. Also das fehlt dir ja alles. Das heißt, du musst so ein Ausnahmetalent haben, irgendwie in unseren Ländern, die im Idealfall wahrscheinlich, wo es von den Eltern unterstützt, weil du kriegst ja von dem Verband keine Unterstützung, die von den Eltern unterstützt, sagen, hey, geh mal 2 Wochen nach Spanien trainieren oder mach dies und das. Das kannst du wieder schwer mit der Schule kombinieren. Also das System lässt ja sozusagen eigentlich gar nicht zu, dass da wirklich Profis eigentlich oder Leute, die auf internationalem Niveau wirklich competen können, aus dem entstehen.
Ja. Und dann muss ein Richie um die Ecke kommen und das erste Fit Promises in Deutschland ausrichten.
Ja, das ist, also ich mache ja genau die Erfahrung gerade. Ich habe einen absolut hochtalentierten 13-jährigen Sohn, ja, der hat meine Gene abbekommen, deswegen ist er unfassbar talentiert. Dann hat er natürlich mit den Padelhallen direkt vor der Haustür beste Trainingsvoraussetzungen. Wir haben auch hier ein relativ breites Angebot an Trainern. Wir haben die Nationalspieler hier in der Ecke, die hier alle spielen und trainieren. Aber dann kommt weit und breit nichts. Also der hat wirklich aktuell nur seinen spanischen, der in Andalusien lebt, spanisch-deutschen Nationalmannschaftskollegen, der auf dem ähnlichen Niveau spielt und mit denen die sich international auch mit der Spitze tatsächlich messen können. Das gibt's, aber das ist absolute ein Unicorn da weit und breit. Alle anderen, die danach kommen, mit denen macht's mega Bock zu spielen, geile Community und wir nennen es Nationalmannschaftskader in Anführungsstrichen, aber das hat halt mit Leistungssport und vor allem mit dem, was wir in Spanien, ich durfte das Anfang des Jahres erleben, was da im Jugendbereich in Andalusien los ist, unfassbar. Und da sind wir extrem weit entfernt und dafür brauchen wir die Masse. Wir brauchen die Masse an Kindern, an Spielen, an Vereinen, an Trainern, Trainings und so weiter, woraus sich dann die Elite dann rauskristallisiert, die dann auch hoffentlich bei internationalen Wettkämpfen ja kompetitiv ist. Und da hatten wir was, wo die Jugendlichen auch hochgeguckt haben zu einem World Padel Tour Event in Düsseldorf oder möglicherweise waren die aus Süddeutschland auch in Wien bei einem World Padel Tour oder Premier Padel Event. Und die brauchen wir wieder, Dominik. Wann kriegen wir die wieder?
Also, es ist ein Wunderpunkt, ein emotionaler Punkt für mich. Naja, es war.
Dominik, du hast so nicht so selber an und ich stelle dir in zwei Sätzen eine Frage. Also von daher, an dem Ding kommst du nicht drüber hin.
Naja, wir haben gesagt, also, wenn wir der größte Anbieter in Österreich sind, dann wollen wir auch die World Padel Tour nach Österreich holen. Also, wir haben ja als Emotion, wir veranstalten ja auch diverseste Tennisturniere, Golf und haben vieles schon als Agentur gemacht und, glaube ich, kommen aus dem Eventmanagement. Das heißt, für uns war es der logische nächste Schritt, die World Padel Tour damals nach Österreich, zumindest in dem ersten Jahr, zu holen. Haben wir gemacht, war gut, war jetzt natürlich kein Riesenerfolg, weil ich meine, wenn du erstmalig so eine Sportart, die fallen vor. Das war vor 3 oder 4 Jahren, war die natürlich noch weniger durchdrungen, aber das war wirklich eine total gute, schöne Woche. Die Spieler waren begeistert. Aber selbst da, das war einer also gab es gar nicht so viele Turniere außerhalb von Spanien noch. Also wir waren eigentlich einer der ersten Turniere. Ich glaube, Stockholm gab es schon. Brüssel ist gleichzeitig mit uns in dem Jahr an den Start gegangen. Also es war eigentlich noch und natürlich Südamerika, aber innerhalb Europas gab es außerhalb von Spanien noch nicht viele Turniere. Wir haben da sehr viel Zeit und Geld und Know-how, das wir natürlich aus dem Tennis haben, investiert und haben gesagt, so, nach dem ersten Jahr natürlich entsprechend viel Geld verloren, aber das war auch geplant. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen jetzt einen 7-Jahres-Vertrag mit der World Padel Tour, weil wir davon überzeugt sind, dass das kommen wird und dass das auch einen Event-Charakter und Eventfähigkeit hat. Was dann passiert ist, ist im zweiten Jahr haben wir gesagt, naja gut, dann machen wir Deutschland gleich mit dazu, weil das war irgendwie auch die Idee eigentlich, dass man so eine so wie die Vierschanzentournee vielleicht im Skispringen, dass man sowas in die Richtung, wir haben uns auch direkt.
Was man an der Stelle sagen muss oder einwerfen muss, als ihr das damals, ich glaube, in der Steffel Arena, ne, aufgezogen habt, das ist angekommen in Deutschland, ne, mit dem Projekt. Also man hat da wirklich, ich sage jetzt mal, voller Neid und Ehrfurcht über die Grenze geguckt. Das passiert ja nicht immer von Deutschland Richtung Österreich. Nein, Quatsch. Aber wir haben das wirklich begeistert beobachtet und als es dann hieß, dass ihr den Schritt nach Deutschland gemacht, also hier war richtig Aufregung.
Ja, nein, das bleibt mir zu hören und es war auch eine wirklich extrem intensive Zeit. Ich habe natürlich, oder wir haben in der Zeit auch sehr, sehr viel gelernt, weil wir waren natürlich bei allen Turnieren, haben uns alles angeschaut auf der ganzen Welt, haben sehr viele Leute kennengelernt, aber ja, und Deutschland war dann emotional großartig. Ich finde auch, das Castello in Düsseldorf ist eine tolle Halle, weil sie nicht zu groß und nicht zu klein ist und man muss ja trotzdem dann irgendwie das Ganze einordnen, auch wenn wir vielleicht Padel verrückt und begeistert sind, aber du musst halt mal beginnen, Tickets zu verkaufen, weil ohne dem kannst du das nicht wirtschaftlich finanzieren. Dementsprechend haben wir eben einen 7-Jahres-Vertrag abgeschlossen mit Österreich, Deutschland, Schweiz, Exklusivitäten, haben dann auch überlegt, wie gesagt, eine Art Turnierserie innerhalb der World Padel Tour zu machen, wo du dann vielleicht nochmal was gewinnen kannst und ja, wie du eigentlich vermarkten kannst, wie gesagt, anhand der Vierschanzentournee. Ja, und dann kam leider Gottes die Übernahme von Premier Padel, was sich im Hintergrund leider dann schon seit ein paar Monaten abgezeichnet hat, weil da gab es ja die Revolte der Spieler quasi gegen die World Padel Tour. Die World Padel Tour, muss man dazu sagen, hat über Jahre sehr, sehr viel Pioniersarbeit geleistet, weil die haben mehr oder weniger von null 10 Jahre lang eine Tour aufgebaut. Jetzt kann man ihnen im Nachhinein vorwerfen, dass sie die Spieler nicht immer genug mitsprechen haben lassen. Das ja, muss jeder für sich entscheiden, ob das stimmt oder nicht. Ich
Also
sehe.
Hand aufs Herz, aber aufs Herz, ne? Ganz subjektiv, ne? Ist ja hier nur ein subjektives Meinungsübereinanderlegen. War es, dass die Spieler nicht genug mitsprechen durften, oder war es einfach, dass von der anderen Seite mehr Geld geboten wurde?
Was?
Meinungsbildende Elemente, Monetta.
Ja, es ist komplex, aber ich verstehe ja Spieler auch, ja, die haben natürlich einen begrenzten Zeitraum, wo sie irgendwie Geld verdienen können. Ich meine, das ist in jeder Sportart so, vor allem in, also alles, was irgendwie nicht Golf ist. Und in der Zeit müssen sie sich natürlich selbst optimieren und da hängen dahinter natürlich oft Manager und andere Konstrukte, die denen natürlich einreden, dass sie in diesen 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, wo sie auf Top-Niveau spielen, das Bestmögliche rausholen müssen. Und da gab es im Hintergrund Bewegungen von gewissen Organisationen und Personen, die dann dieses System torpediert haben, was ich ehrlicherweise ethisch, moralisch gesehen nicht cool fand, weil es einfach die World Padel Tour wirklich 10 Jahre lang, also redet mal mit den Spielern, die 2, 3 Jahre World Padel Tour gespielt haben, die haben in Autos übernachtet, ja, die haben in kleinen Hallen, aber die World Padel Tour hat das alles finanziert, die haben 10 Jahre lang kein Geld verdient, ja, also dahinter steckt der Estrella Damm, einer der reichsten spanischen Familien, die das wirklich aus Liebe zu der Sportart gemacht haben. Natürlich mit dem Ziel, irgendwann einmal vielleicht Geld damit zu verdienen, aber das war definitiv nicht. Also
wie bei uns.
Ja, ja.
Wir verdienen auch kein Geld.
Ja, aber du brauchst ja solche Menschen, du brauchst Ideologen, vor allem wenn irgendwas beginnt. Und weil die irgendwie so naiv sind, dass sie daran glauben und das trotzdem tun. Ja? So,
wie bei uns.
Und das waren die Spanier und dann gab es halt ein paar Spieler, die irgendwie dann geglaubt haben, jetzt muss alles noch schneller und noch größer sein. Und du siehst es jetzt, wo die Tour steht. Die Tour hat gefühlt in die Premier Padel Tour, also machen auch einen guten Job, aber gefühlt in vielerlei Hinsicht haben die halt unterschätzt, was die World Padel Tour wirklich an Strukturen, an Netzwerken, an Medialisierung aufgebaut haben, weil vieles davon ist zumindest das, was ich aus vielen Kreisen höre, ist dann eigentlich eher ein paar Schritte zurückgegangen als nach vorne gegangen. Und man hat es jetzt gesehen, es gab ja wieder 2 Turniere, wo alle Spieler gestreikt haben. Also the grass is not always greener on the other side, wie man so schön sagt. Und es gibt jetzt viele Spieler, die eigentlich sagen, naja, warum haben wir das gemacht? Aber jetzt ist es zu spät und jetzt wurde auch, glaube ich, die damaligen Eigentümer wurden da durchaus emotional getroffen und werden jetzt, glaube ich, so schnell nicht mehr in dieses Thema zurückkehren.
Ja, wann haben wir denn jetzt wieder Premier Padel in Österreich oder Deutschland?
Weil ähnlich geht es uns. Ja. Wir haben 2 Turniere in Österreich und 1 in Deutschland veranstaltet, die, glaube ich, sowohl von der Abwicklung und von der Organisation sehr gut waren, weil das unser Qualitätsanspruch ist, den wir einfach aus dem Tennis kennen. Und waren dann aber in der Situation, dass wir diesen 7-Jahres-Vertrag, den wir unterschrieben hatten, wo es ganz klar die ersten mindestens 3 Jahre ein Investment ist, also damit verlierst du 6-stellige Summen pro Turnier, wo wir aber gesagt haben, wir glauben daran, wir wollen das machen, wir wollen dann irgendwann einmal natürlich, also wir sind ein privates Unternehmen als Emotion, wir müssen da Geld verdienen irgendwann, aber es war ein ambitionierter, aber guter Business Case, auch gemeinsam mit der WWP, die einer der bekanntesten Sportveranstalter und Vermarkter auch im europäischen Raum sind, und wurde dann aber vor die Situation gestellt, dass der Vertrag, der 7-Jahres-Vertrag, den wir unterschrieben hatten, nicht mehr gültig war, weil die Kataris gesagt haben, naja, das ist jetzt eine andere Entity, die den ganzen Spaß veranstaltet.
Man sagt so schön, Change of Control, ne?
Genau, so kann man es, also rechtlich war es so, dass sie quasi nicht das Unternehmen übernommen haben, also nicht die Tour, sondern nur die Rechte daraus und nicht die Pflichten. Das heißt, die Verträge mit...
Klingt nach zu Hause bei mir.
Du weißt, du hast viele Pflichten, aber keine Rechte, umgekehrt, oder? genau, und dann haben wir verhandelt, auch mit den neuen Eigentümern, sehr lange, sehr intensiv, weil wir es unbedingt fortführen wollten, aber sie haben uns keine Langfristigkeit gegeben und wir haben gesagt, wir machen das nur, wenn wir es mindestens 5, eher 8 Jahre machen. B hat sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Veranstalter massivst verändert. Also wenn ich sage, es war vorher schon ein mindestens 6-stelliger Verlust, den wir mit einem Event gemacht haben, dann kannst du das mal 4 mal 5 multiplizieren, weil sie davon, schau mal, die haben den Spielern so viel versprochen und irgendwer muss es ja zahlen. Also das Geld kommt ja nicht irgendwie neu ins System von heute auf morgen, weil du verkaufst jetzt nicht morgen in Deutschland Fernsehrechte um 2 Millionen Euro für so ein Turnier, sondern du musst ja noch immer dankbar sein, wenn das jemand überträgt am Anfang. Ja, in 5 Jahren ist das vielleicht anders.
Und das in der Musik sagt man so schön, oder sagt man früher so schön, pay for play.
Ist so, ja, ist so am Anfang. Ja. Und sie haben halt immer den Markt irgendwie Spanien und den arabischen Raum genommen, wo Sportveranstaltungen vielleicht ein anderes wirtschaftliches Konzept haben, im Sinne von, dass sie sehr stark gefördert werden und Padel auch generell in der Wahrnehmung eine andere Wichtigkeit hat. Aber schau dir die Tour heute an. Ja. Skandinavien ist rausgefallen, in Holland, was, wie ihr wisst, einer der größten Padelmärkte Europas ist. Die haben so einen hohen Verlust letztes Jahr gemacht, obwohl das ausverkauft war jeden Tag fast, dass sie den Veranstalter gewechselt haben. Ja, jetzt versuchen sie es noch einmal, mal sehen, ob sie dann nächstes Jahr überhaupt noch ein Turnier haben in Holland. Wenn du in so einem Markt kein profitables Event machen kannst. Das heißt, das ganze Ökosystem hat geschiftet, sodass die Spieler mehr Geld verdienen, weil das war natürlich das Versprechen der neuen Tour, aber nicht mehr Geld im System noch ist. Weil um mehr Geld ins System zu bringen, brauchst du ja Medien, Sponsoren und Ticketverkäufe. Das wirst du aber in Ländern wie Deutschland, Österreich, teilweise sogar Schweden, noch nicht schaffen.
Das ist nur das Klasse, wo der Boden weg ist, und wo du oben einen kleinen Pflasterhals hast und unten einen großen Fuß, aber ohne Boden, und dann fängst du an, von oben Wasser rein zu kippen.
Genau, so. Und das geht irgendwo hin. Und leider Gottes ist da, sind die strategischen Ziele, würde ich mal, schau da an, wie jetzt der Turnierkalender aussieht. Ja, das ist irgendwie Bahrain, Ägypten, Mexiko, Dubai, Oman oder wie auch immer. Ich habe ja nichts gegen diese ganzen Länder. Ist ja toll, wenn dort Paddle-Veranstaltungen sind, aber für die Wahrnehmung der Sportart in Europa ist das sicher nicht zuträglich gewesen und ist einfach eine andere Strategie.
Und ich sage noch was, bei den ganzen Dingern, die du gerade aufgezählt hast, ist das ein ganz klares Zeichen dafür, nach welchen Prioritäten diese Länder ausgesucht werden, weil wenn du da ein nachhaltiges, sportliches, langfristiges Konstrukt verfolgen würdest, würdest du entsprechend die Märkte mit Potenzial, die dir wichtig erscheinen, erschließen. Und da wäre Deutschland auf der Karte als Beispiel und nicht eben der Oman. Das ist, wie ich finde, ein ganz klarer Subtext.
Also wer gedacht hat, dass mit den Scheich-Milliarden und Premier Paddle alles besser wird und viel mehr Bling-Bling und mehr Turniere und überall auf der ganzen Welt stattfindet, hat sich getäuscht.
Man kann sagen, so ein Scheich.
So ein Scheich.
So ein Scheich.
Ja, also okay, das ist natürlich eine ganz klare Aussage und ist ja auch nicht neu. Also wir kennen das Thema aus anderen Sportarten auch. Fußball ganz, ganz, ganz weit vorne. Und
was meinst du, diese komischen Turniere in China und in Russland oder was meinst du?
China, Russland, aber auch natürlich bei den Scheichs. Also, dass eine Weltmeisterschaft dort stattfindet, wo wir immer über Menschenrechte und so weiter sprechen müssen. Was ja nicht schlecht ist, dass da auch mal Aufmerksamkeit hingelenkt wird, aber am Ende geht es doch immer nur um die Kohle und dann auch das.
Ja. Und man muss ja auch sagen, also diese Sportart ist wirklich in diesen Ländern ja auch sehr etabliert und sehr stark, aber die Frage ist halt, ob du dort irgendwie gefühlt 7 Turniere brauchst oder ob es halt auch reicht, wenn da 2 Turniere sind. Das ist ja auch gut so, aber das ist ja wie im Tennis, wenn du jetzt irgendwie von heute auf morgen sagst, du versuchst alle europäischen Turniere nur mal im UAE-Raum stattfinden zu lassen, das wird nachhaltig diese Sportart einfach wehtun. Und wenn du selber sagst, dein 13-jähriger Sohn, der wird wahrscheinlich nicht nach Dubai zu einem Turnier fliegen, aber wenn er da irgendwie...
Der Scheiß tritt!
Ich zitiere ihn, er sagte, naja, wenn ich mir aussuchen dürfte, wo dieses Jahr die Jugend-WM stattfindet, dann würde ich weiß, du findest das nicht so gut, aber Dubai würde ich ja schon gern mal hinwollen.
Nee, aber du brauchst einfach, ja, und selbst wenn es jetzt dieses Jahr in Deutschland wieder ein Turnier gibt, das ist, glaube ich, ist ein toller Versuch, aber die Frage ist, ob das auf so nachhaltig langfristigen Beinen wieder steht, und du musst einfach den Veranstaltern eine Planungssicherheit geben. Warum funktioniert das im Tennis so gut? Weil du Lizenzen verkauft hast. Jetzt kannst du sagen, ist das ein gutes System oder nicht, aber zumindest hast du eine Planbarkeit für den Veranstalter, und du brauchst diese Veranstalter in der Sportart. Ja, ich meine, es ist schön, wenn du viele Spieler hast, aber wenn du keine Veranstalter, es muss ja zusammen funktionieren, und der Grund, warum Tennis so robust und so stark ist, egal was kommt und was passiert, und es gibt ja immer wieder Bestrebungen, aber am Ende des Tages ist Tennis unfassbar robust als Sportart, ist, weil alle damit Geld verdienen, die Spieler, die Veranstalter. Genau, die ATP, die Verbände, jeder kann davon leben. Und das ist im Padel so in Schieflage gekommen, sodass jeder Turnierveranstalter massivst Geld verliert, außer er wird irgendwie vom Sportministerium im jeweiligen Land, ich meine, das ist ja kein Geschäftsmodell, also kann ja kein Geschäftsmodell auf Förderungen aufbauen, allzumal es die in Österreich und Deutschland noch gar nicht gibt, wenn es so lange keine anerkannte Sportart ist. Ja, also das ist die Situation, und wie gesagt, für mich die Alarmglocken spätestens da, wo ich gehört habe, wie viel Verlust in den Niederlanden gemacht wurde, als wirklich einer der auch begeisterungsfähigsten Märkte in Europa, ist es die Frage, ob da jemals in dem Modell, in dem Konstrukt eine nachhaltige Tour stattfinden kann.
Aber du hast einen Satz gesagt, den kann ich nicht liegen lassen, den muss ich aufgreifen. Du hast gesagt, wenn in Deutschland ein Turnier stattfinden sollte. So, jetzt haben wir da einen Turnierkalender, da stehen irgendwie zwei TBD-Termine im September drin. Die Gerüchte besagen, dass es Diskussionen gibt, ob Düsseldorf oder Hamburg. Das ist die einzige Standortklärung. Jetzt natürlich unter uns, hört ja keiner zu. Glaubst du, dass es in Deutschland dieses Jahr ein Turnier gibt oder nicht?
Ich würde es mir wünschen für Deutschland, ich würde es mir wünschen für die Sportart. Ich würde mir aber auch wünschen, dass diejenigen, die das veranstalten, und ich bin mir sicher, die schauen da ganz genau rein, irgendwie die Möglichkeit bekommen, das so durchzuführen, dass sie damit zumindest nicht nachhaltig Schaden davon tragen, weil sonst hast du genau das, was du vorher gesagt hast, mit dieser Wellenbewegung, dann ist irgendwie wieder ein Jahr, dann ist irgendwie wieder 3 Jahre nicht. Also wenn, dann hoffe ich, dass es zumindest ein Geschäftsmodell ist, wo nachhaltig darauf aufgebaut werden kann.
Also das heißt aber auch, du zweifelst tatsächlich an der Sicherheit des Premier Padel Events in Deutschland.
Da bin ich der Falsche, der das beantwortet, aber ich kann es nur aus meiner Erfahrung, aus meiner Brille sagen, es muss ein Modell sein, wo du wirklich die nächsten 3 bis 5 Jahre wirtschaften kannst damit und in irgendeiner Form, du musst ja keine Millionen damit verdienen, das wirst du auch nicht schaffen, weil dieses Sportart noch viel zu klein ist, aber wo du zumindest nicht irgendwie aus Emotion getrieben in den finanziellen Ruin kommst, nur weil du da jetzt die Möglichkeit hast, so ein Turnier zu machen. Und das muss die Tour einfach verstehen, dass sie den Veranstaltern wirtschaftliche Rahmenbedingungen geben müssen, die für den jeweiligen Markt. Und das ist der große Unterschied. Das hat die World Padel Tour verstanden. Die World Padel Tour hat gewusst, okay, wo steht Padel in Holland, wo steht Padel in Österreich, wo steht Padel in Deutschland und hat dann dementsprechend individuelle Vereinbarungen geschlossen. Aber du bekommst ja zum Beispiel im Tennis auch schon sehr viel Geld von der ATP, wenn du ein Turnier veranstaltest, an internationalen Medienrechte erlösen, an internationalen Datenrechte erlösen und so weiter. Von der Premier Padel Tour, beziehungsweise auch damals von der World Padel Tour, du startest bei Null. Also du kriegst nichts, Zero. Das heißt,
du musst sogar noch reinbuttern. Also du hast gar keinen Return.
So ist es. Und du hast bei dem jetzigen Modell, mit was Premier Padel anbietet, selbst wir haben uns ja angeschaut, egal ob P2 oder P1, unser Ziel war wirklich, als wir in die Verhandlungen mit den Kataris gegangen sind, wir wollten ein Masters mittelfristig nach Deutschland bringen. Also wir haben gesagt, der deutsche Markt muss in 3 bis 5 Jahren ein Masters-Event haben. Bis dahin ist es zu früh, aber unser Angebot an Sie war sozusagen, hey, lass uns den Markt 2 Jahre gemeinsam aufbauen, kommt uns ein bisschen entgegen, dafür stellen wir ein tolles Event hin, wo was allen Spielern gefällt, was allen Zuschauern gefällt. Wir bringen große Sponsoren, wir haben Boss, wir haben Sixt etc. in diese Sportarten gebracht. Und das war unser Angebot eigentlich an die Tour. Da war halt sehr stark der Fokus auf kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Und dann haben wir leider keine Einigung gefunden.
Ja, ich bin demnächst wieder im Stadion, da stellt sich bei mir auch die Frage, ob P2 oder P1. Aber das sehe ich dann.
In was für ein Stadion gehst du? Vom heiligen, ruhmreichen ersten Fußballclub Köln?
Ja, von den Bundesligisten 1. FC Köln.
Ja, am Sonntag ist letztes Saisonspiel zu Hause gegen Lautern, da scheppert's in Köln. Ja, so oder so wird's da scheppern. Also ja,
bei manchen wird's laut, bei anderen wird's lautern.
Junge, Junge, Junge. Ja, ich freue mich da schon drauf. Ja, das ist mein Highlight vom nächsten Wochenende. Und ich sehe es ganz ehrlich so, dass egal, wer da jetzt vielleicht noch eine Chance sieht, ein Premier-Paddle-Event dieses Jahr in Deutschland auf die Beine zu stellen, das wäre in 4 Monaten. Wie soll das funktionieren? Also wir schaffen es ja gerade, so eine Stadtmeisterschaft in 3 Monaten irgendwie zu organisieren. Wie soll denn
dann... Wir gehen raus an unsere Mitarbeiter.
In 2 Monaten. Nein, ihr müsst euch da reinhängen. Egal wie. Also ich sehe das äußerst fraglich.
Man darf nicht unterschätzen, also auch die Standard, also die World Padel Tour, glaube ich, hatte schon gute Standards, aber die haben natürlich verstanden, was ist leistbar und was ist nicht leistbar. Und die Standards, die Premier Padel verlangt, sind nachvollziehbar, aber sind einfach unrealistisch zu finanzieren. Also wenn du jetzt irgendwie, ihr wisst ja, wie viele Spieler und Spielerinnen du, wie viele Nächte, also du hast allein 6-stellige Hotelkosten und da kannst du super Hoteldeals verhandeln, aber da rede ich noch gar nicht von Preisgeld, von Lizenzgebühr und so weiter. Also du auf der Kostenseite, wenn du dieses wirklich professionell aufsetzen willst, dieses Turnier, bist du 7-stellig sofort. Sondern jetzt, wenn du halt 0 von der Tour bekommst und keine Förderungen bekommen kannst in Deutschland, könnt ihr euch ausrechnen, Milchmädchenrechnung, wie viele Tickets du verkaufen musst und wie viele Sponsoren du verkaufen musst, dass das irgendwie halbwegs Spaß macht, beziehungsweise geschweige denn du nicht zu viel Geld verlierst. Also ich würde es mir wünschen, ich drücke auch, allen die Daumen, die das versuchen, aber es ist schon ein, Brett und solange, glaube ich, die Rahmenbedingungen von der internationalen Tour sich nicht ein wenig ändern, wird es schwer sein, da wirklich langfristig nachhaltig etwas aufzubauen.
Wir wollen aber auch tatsächlich über den Podcast natürlich auch die österreichischen Zuhörer mehr und mehr gewinnen. Deswegen die wichtigste Frage wahrscheinlich der Episode. Dominik, wie geht's in Österreich weiter? Worauf wartet ihr? Und vor allem, welche Projekte habt ihr im Köcher? Was habt ihr vor? Was habt ihr auf der Agenda? Gib uns einen kleinen Ausblick aus unserem Lieblingsnachbarland.
Wir haben, wie gesagt, jetzt knapp 20 Standorte. Wir wollen weiter organisch wachsen. Wir haben tolle Anlagen, tolle Standorte, die wir gerade umbauen, ausbauen. Also wir werden bei ca. 100 Courts landen mit Ende des Jahres. Aber das Ganze wollen wir auf einem sehr gesunden und, wie gesagt, organischen Weg machen. Immer mit der Prämisse, hohe Qualität reinzubekommen. Also wir sind als Unternehmen Gott sei Dank nicht mehr in der Situation, dass wir auf Biegen und Brechen jeden Standort jetzt uns sichern müssen, sondern wir wollen wirklich, vor allem jetzt, wo wir wieder zu 100% in Eigentümer geführt sind, einfach gesund organisch wachsen und den Spielern und Spielerinnen viel Infrastrukturangebot geben. Es gibt nach wie vor einige Blindspots in Österreich, wo noch keine Hallen oder noch keine Plätze stehen. Da schauen wir natürlich umso intensiver. Also ja, wir wollen weiter für die Community, für die Leute, Akademie, Trainerausbildungen und so weiter viel investieren und weiter organisch gesund wachsen. Und der Marktführer, also ich glaube, wir sind, wie gesagt, mit Abstand der Größte in Österreich. Ich glaube, was die Indoor-Anlagen betrifft, haben wir überhaupt irgendwie, wenn ich mich nicht irre, 60-70% Marktanteil und insgesamt circa ein Drittel. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn wir das halten und einfach jetzt gesund mit dem Markt mitwachsen, dann ist das schon.
Ich drücke euch die Daumen.
Ja, und ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Die wird vielleicht meinen Sohn auch wieder interessieren, aber auch andere leistungsorientierte Paddelspieler. Hilft Red Bull wirklich beim Paddelspielen? Wird man dadurch besser?
Ja, also ich bin ein großer Red Bull-Fan.
Sponsoring-Verträge in der Pipeline.
Ist auch ein österreichisches Unternehmen. Nein, aber ich glaube, was Red Bull einfach, abgesehen jetzt vom Konsum von Red Bull, das muss jeder für sich entscheiden, aber was Red Bull ja schon auch durchaus in anderen Sportarten beweist, ist, dass sie auch viel in den Nachwuchs und in die Entwicklung der Spieler und Spielerinnen investiert. Also da gibt es viele Programme, die vielleicht der Öffentlichkeit gar nicht bekannt sind, aber in anderen Sportarten, wo sie nicht immer nur auf den fertigen Topstar gehen wollen, sondern eigentlich wirklich viel Zeit und Geld und teilweise auch ohne Logopräsenzen und so weiter in diese Sportler und Sportlerinnen steckt. Und ich glaube, insofern, wenn man da Red Bull natürlich noch näher an den Paddelsport bringen kann, was wir durchwegs versuchen, dann kann das für diese Sportart nur hilfreich sein.
Okay, können wir dann aber für die Jugend trotzdem noch aufklären, dass wenn Juan Lebron aktuell, egal ob auf YouTube, Red Bull TV oder sonst wo, mit einer Red Bull Dose in der Hand ins Stadion einläuft, da ist kein Red Bull drin, Kinder. Glaubt den halt nicht.
Ich muss dir widersprechen. Also ich habe in meinen Turnieren als Turnierdirektor sehr viel erlebt. Und eines kann ich dir sagen. Der LeBron, der hat vor dem Spiel, die dritte Runde in Wien, hat der zwei Red Bull und einen Kaffee getrunken. Und ich habe gedacht, wie zur Hölle kann der jetzt ein Spiel spielen? Ich habe gedacht, also den muss es ja zerreißen auf dem Court, aber der
kein Wunder, dass das den Galan so genervt hat.
Ja.
Okay.
Ja, Gott, die sowieso nicht beste Freunde. Also ja, da gibt es auch viele Geschichten, die man erlebt hat.
Ja, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ja? Oder wenn wir uns persönlich endlich mal wieder treffen und uns über ein bisschen fachsimpeln können und uns über Pläne und möglicherweise ja auch mal gemeinsame Events oder sowas austauschen können, weil wir haben alle ein großes Interesse dran, dass Paddel wächst. Du auch immer mit Auge auf Deutschland natürlich, weil ihr hier auch aktiv seid. Bald wird es bestimmt auch eine Paddelzone-Anlage in Deutschland geben. Und vielleicht gibt es ja auch mal ein Paddelbox-Event in Österreich in der Paddelzone-Anlage und so sollten wir uns da weiter austauschen. Macht nämlich mega Spaß und ich muss jetzt Schluss machen, weil ich habe gar nicht gedacht, dass wir so lange sprechen und die Zeit ist echt verflogen wie im Flug.
Ja, es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank dafür, Dominik.
Hat mega Spaß gemacht und man merkt, wie du damit mit allem, was du hast, drinsteckst und Bock hast, was zu und gut auch, dass du da kein Blatt vor den Mund nimmst und so offen mit uns sprichst. Das finde ich total geil. Das werden auch die Leute draußen zu schätzen wissen. Und so werden wir uns weiterentwickeln, wie ich aber zwischendurch auch schon gesagt hatte, immer mit schönen Geduld. Ja, auch wenn es wahrscheinlich euch beiden schwerfällt, geduldig zu sein. Schwerer als mir zumindest. Wir werden da schön was auf die Beine stellen und uns mit Sicherheit noch ein paar Mal rundum oder auf dem Paddelplatz sehen.
Ja, und abonniert uns auch schön brav in Österreich, überall, wo es Spotify und Podcasts gibt.
Danke auch euch für die Einladung erstens und zweitens, dass ihr euch auch solche Dinge tut, weil ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, um spread the word und je mehr irgendwie solche Medien da sind, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht die großen Massenmedien sind, aber je mehr Wirbel und Kommunikation da einfach stattfindet, hilft. Also vielen Dank auch für euch, für die Initiative, dass ihr das zur Verfügung stellt.
Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Dann ab ins Wochenende nachher, heute Abend, morgen, wann auch immer und bis demnächst mal.
Dominik, alles Gute.
Ciao.
Ciao.